1berlin.de, der Podcast mit Jule, Hannes und Kevin.
Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von 1berlin.de, der Podcast. Wir haben es geschafft, wir stehen im Finale um die deutsche Meisterschaft. Es gibt tatsächlich das Traumfinale zwischen den Fischtown Pinguins Bremerhaven und den Eisbären Berlin. Darüber wollen wir heute reden, aber wir haben auch noch viele weitere Themen für euch vorbereitet. Also wir haben eine pickepackevolle Ausgabe für euch. Und das kann ich natürlich nicht alles alleine reden, besprechen. Deswegen habe ich auch wieder meine zwei kongenialen Partner dabei. Zum einen die Jule. Ich hoffe, ihre Stimme ist wieder da, ihre Nerven sind beruhigt und sie ist startklar für diese vierte Ausgabe. Und Hannes haben wir mal so eben aus dem Statistikkeller geholt. Der wollte gar nicht rauskommen, aber ist auch wieder mit dabei. Hallo, ihr zwei.
Hallo. Uhu. Ja, Stimme ist wieder da, gesundheitstechnisch auch. Oder die Gesundheit allgemein ist auch wieder da, einigermaßen. Es hat mir viele Nerven geraubt, diese Serie. Und wie war es bei dir, Hannes?
Nerven geraubt, ja. Also ich meine, wenn zwei Spiele in die Overtime gehen und eins davon in eine Triple Overtime, dann ist es sicherlich nichts, wo man einfach entspannt auf der Couch sitzt und sich denkt, das läuft schon. Es war schon mit Aufregung verbunden. Aber es ist eine Serie gewesen, die interessant war, die mir Spaß gemacht hat. Und ich meine, ich habe es ja vorher gesagt, dass es eine kurze Serie wird, ne? Ein 4-1, also deutlicher kann es ja nicht sein. Also das war so eindeutig, die Serie.
Das Orakel Hannes hat gesprochen und hatte Recht behalten. Und ich muss übrigens auch sagen, nachdem ich in der letzten Folge von euch kritisiert wurde, das Orakel Kevin hat dann doch wieder zugeschlagen und ich habe das Finale richtig vorausgesagt.
75%.
Besser als nichts.
Ah, ist es jetzt so schwer, Hauptrunden-Erster gegen Hauptrunden-Zweiter als Finale dann vorherzusehen?
Natürlich nicht, aber gönn mir auch mal einen Erfolg.
Alle gegen
ich
Kevin.
Ich gönn's dir immer.
Da ist wieder die Kategorie. Ja, danke schön. Ja, aber bevor wir natürlich über die Halbfinalserie gegen Straubing sprechen, über das Finale gegen Bremerhaven sprechen, hatten wir die Woche ja noch ein anderes Highlight im Wellbech-Palast, und zwar die U20, die DNL-Mannschaft, hat dort das entscheidende Spiel gegen Landshut gespielt und leider verloren. Wie hast du das gesehen, Jule? So die Playoffs jetzt der DNL-Mannschaft und auch das Finale.
Ja, also grundsätzlich waren die Juniors in der Hauptrunde schon recht gut unterwegs, sind Zweitplatzierter geworden. Zum Beispiel Saga Clemens hat halt in den Playoffs, das waren 14 Spiele, mal eben 8 Tore und 21 Assists erzielt. Der Name sollte euch auf jeden Fall was sagen, weil der junge Mann stand nämlich schon für die Eisbären im Profikader auf dem Eis. Ja, grundsätzlich war es schwierig. Man hatte halt die beiden Heimspiele hier zu Hause im Valley gewonnen und hatte quasi drei Matchpucks, die man dann leider, wie du schon gesagt hast, vergeben hat. Und der Fünftplatzierte, der e.V. Landshut, hat dann die Meisterschaft geholt. Dementsprechend sind die Eisbären Juniors Vizemeister geworden. Trotzdem herzlichen Glückwunsch an die Eisbären Juniors Berlin, dass sie Vizemeister geworden sind. Auch herzlichen Glückwunsch an den e.V. Landshut zur gewonnenen U20-Meisterschaft. Ja, Kevin, du warst ja vor Ort. Wie war die Stimmung im Valley?
Also ich muss wirklich sagen, ich habe mir das wirklich angeguckt, weil ich dachte, das haben die Juniors auch verdient, dass sie halt einfach mal vor einem gut gefüllten Valley spielen. Und das war ja so ein bisschen auch, ja, so ein bisschen Erinnerung, so ein bisschen Flash, den man hatte, Eisbären gegen Landshut, das haben wir ja in den 90er Jahren doch sehr oft im Valley mal gesehen. Ich muss auch sagen, ich war erstaunt, also wenn ich jetzt richtig schätze, waren es vielleicht wirklich so 1.500 Zuschauer da, auch aus Landshut würde ich sagen, 300-400, und die haben schon einen guten Sitzblock gefüllt, haben ordentlich Stimmung gemacht, und auch von den Eisbären hatte ich Peter John Lee gesehen, ich habe Thomas Botstede gesehen, die Fanbeauftragten Holly Flo waren da gewesen, Sven Felski, klar, der ist sowieso vor Ort.
Der Bürgermeister.
Also es war ein gutes... Genau, es war, muss ich sagen, ein gutes, gutes Zuschauerteam, was wir da hatten. Es war eine gute Stimmung. Landshut hat Stimmung gemacht, die Eisbären-Ultras oder die Fanszene haben da auch ordentlich Stimmung gemacht. War auf jeden Fall gut anzuhören. Zum Spiel muss ich sagen, die Juniors haben wirklich alles versucht, hatten auch genug Chancen gehabt. Auch Landshut, es war ein spannendes Spiel, es war ausgeglichenes Spiel. Leider natürlich mit dem besseren Ende für Landshut, die wahrscheinlich dann wirklich das am Ende einen Ticken mehr wollten, würde ich jetzt fast mal sagen. Haben es sicherlich auch irgendwo dann verdient, wenn du nach dem 2:0 nochmal zurückkommst und diese Serie nochmal drehst. Von daher kann ich schon verstehen, dass die Eisbären im ersten Moment schon enttäuscht waren, aber ich glaube, mit ein bisschen Abstand sehen sie doch, glaube ich, die Saison als einen Erfolg an. Und wie hat Uwe Schumann noch so schön bei der Siegerehrung gesagt, wo es den Pokal für Landshut gab, geht ordentlich damit um, er ist nur geliehen.
Nette Aussage. Ich glaube, wenn man den Juniors vor der Saison gesagt hätte, ihr schließt die Saison als Vizemeister ab, hätte es, glaube ich, jeder mit Kusshand genommen. Ich frage mich halt bei den Umständen, dass ein Serienmeister Mannheim gar nicht in die DNL-Top-Divisionsrunde gekommen ist. Wer sich jetzt fragt, was das ist, ich habe es, glaube ich, auch bis heute noch nicht richtig verstanden, wie sich diese Gruppen zur Top-Division zusammensetzen. Wie auch immer. Köln als dann Top-Divisions-Erster, also quasi Hauptrunden-Erster, fliegt dann direkt im Playoff-Viertelfinale gegen den achtplatzierten Krefeld raus und die Eisbären als dann bestplatzierte Mannschaft im Finale verliert dann das Finale nach 2-0-Führung 2-3 gegen den fünftplatzierten. Ich glaube, da wird sich richtig, richtig geärgert, dass man wirklich diese drei Matchbooks hat liegen lassen und dass da definitiv in einer solchen Saison so viel mehr drin gewesen wäre. Ich glaube, es ist nur logisch, dass da die Enttäuschung halt echt noch nachhallt. Und eine bessere Möglichkeit hätte es wahrscheinlich nicht gegeben, DNL-Meister zu werden, ohne halt die anderen Top-Clubs wirklich schlagen zu müssen. Aber am Ende Vizemeister, hey, es ist immer noch ein super Ergebnis. Und in ein paar Jahren fragt halt keiner mehr nach den Umständen. Da kannst du halt einfach sagen, Vizemeister, war eine geile Nummer.
Und ich denke, nächstes Jahr werden sie auf jeden Fall auch wieder angreifen und halt dann versuchen, den Pokal wieder zurück nach Berlin zu holen.
Da können wir nur viel Erfolg wünschen.
Genau. Das war erstmal das Thema zum Richtung DNL-Nachwuchs. Aktuell läuft aber auch noch eine Eishockey-WM. Es ist noch nicht die Herren-WM, sondern es ist aktuell die Frauen-WM. Und wir haben natürlich hier unsere Expertin, was das Frauen-Eishockey betrifft, am Start. Jule, wie hat denn die deutsche Mannschaft bei der Eishockey-WM abgeschnitten?
Ja, ich hoffe, einige von euch konnten die Spiele auch verfolgen, denn in der Gruppe B haben die Frauen einfach mal 4 Siege hingelegt, gegen Dänemark, gegen Japan, gegen Schweden, da war ich sehr impressed, und gegen China, und sie haben sich damit auch als Gruppensieger dann gestellt. Da sie alle 4 Spiele gewonnen hatten und durften dann sich im Viertelfinale gegen Tschechien messen. Da hat man leider mit 1-0 verloren. Aber nichtsdestotrotz war das eine Hammer-WM von den Mädels. Sandra Abstreiter war absolut im Beast-Mode unterwegs. Die hatte eine Fangquote von 96,94%. Und ein Gegentorschnitt von 0,75 in diesen Spielen, hat einen Shutout hingelegt. Und vielleicht kennen sie noch ein paar. Auf jeden Fall weiß ich, wer sie ganz genau kennt, ist Dani Goldstein. Laura Kluge aus Berlin, mittlerweile aber nicht mehr für die Eisbären Juniors Frauen unterwegs, hat ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt, hat in 5 Spielen 2 Tore und 2 Assists erzielt und war für mich auch einer der herausstechenderen Spielerinnen vom Eishockey. Grundsätzlich haben die Mädels aber einen klasse Job gemacht, defensiv, offensiv. Also da war eine schöne Mischung aus erfahrenen Spielerinnen und auch neueren Spielerinnen. Von daher, ich habe hier auch nochmal ein paar Stats rausgearbeitet. Sie hatten von den 10 Mannschaften, glaube ich, das viertbeste Powerplay mit knapp 17%. Auf der Effizienz waren sie leider nur auf dem 7. Platz mit 8,23%. Unterzahl war dementsprechend aber bei 94,12% und damit auf Platz 1. Auch bei den Schüssen, die sie quasi zugelassen haben, waren sie auf Platz 2 und haben dort ja, das einfach wirklich, haben in Unterzahl nur ein Gegentor kassiert im ganzen Turnier. Das sind wirklich Hammerwerte, haben wirklich alles, was sie konnten, für dieses Viertelfinale gegeben. Ja, von daher, was ich aber jetzt hier an dieser Stelle noch sage, die Frauen spielen morgen nämlich nochmal, und zwar gegen die Schweiz um Platz 5. Und ich glaube, wenn sie dieses Spiel gewinnen würden, würden die Frauen in die Gruppe A rutschen. Das ist morgen um 17 Uhr. Ich weiß nicht, auf welchen Plattformen man es gucken kann, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, guckt gerne mal rein, unterstützt die Mädels ein bisschen. Und hier habe ich noch eine kleine selbst zusammengestellte Statistik, aus welchen Mannschaften wie viele Spielerinnen denn kommen. Und da haben wir von der Meisterschaft Memming haben wir 8 Spielerinnen, aus Ingolstadt Vizemeister 5 Spielerinnen, von Mannheim haben wir 3. Sandra Abstreiter spielt in Ottawa. Und dann haben wir einmal die Grizzlies Wolfsburg mit einer sehr, sehr jungen Torhüterin. Wenn ihr dazu mal mehr wissen wollt, könnt ihr gerne mal bei 3-on-3 Overtime reinhören. Der Sven würde sich, glaube ich, sehr freuen darüber. Ja, das war's eigentlich zu der Frauen-WM. Wer trotzdem noch Bock hat, Frauen-Eishockey zu schauen, stehen im Halbfinale USA versus Finnland und Kanada versus Tschechien. Also das wird wahrscheinlich wieder auf Kanada-USA hinauslaufen im Finale, aber mal schauen, vielleicht gibt es ja auch eine Überraschung.
Zum einen müssen wir noch einstufen, weil Julia sagte, morgen spielen die Deutschen. Wir nehmen heute am Freitagabend, am 12. April auf, damit ihr also einschätzen könnt, wann das Spiel ist oder ob es schon gelaufen ist, je nachdem, wann ihr uns hört. Ich habe aber noch 2 Fragen an dich, Jule. Zum einen, hattest du mit dieser da doch erfolgreichen WM der Frauen gerechnet? Und zum anderen hatte ich mal geschaut, die Deutschen haben ja nur knapp 1-0 gegen Tschechien verloren, hatten aber beim Deutschlandcup im letzten Jahr im November eine 1-8-Klatsche bekommen. War das ein komplett anderes Team jetzt oder lag das einfach daran, dass die WM doch natürlich einen höheren Stellenwert hat als der Deutschlandcup?
Naja, grundsätzlich ist die WM natürlich dann doch ein deutlich höherer Stellenwert. Da kann man sich halt nochmal anders präsentieren. Das ist ähnlich wie bei der Männer-WM. Da will man mit den besten Spielerinnen sich messen und gucken, auf was für ein Level man ist. Den einzigen Unterschied, den ich da halt sehe, wo die Frauen aus Deutschland ein bisschen benachteiligt sind, ist, dass sie international Checks fahren dürfen. Und mir aufgefallen ist, dass die Frauen aus dem deutschen Kreis oft 2 Minuten wegen einem Late-Hit bekommen haben, weil sie hier halt nicht Hits fahren dürfen, weil sie noch in den Junior-Bereich zählen. Und da dürfen anscheinend nicht wirklich Checks gefahren werden. Da stimmt das Timing halt nicht. Aber ja, grundsätzlich, ich würde nicht sagen, dass man das ernster genommen hat, aber das halt einfach ein anderes Level ist, wenn man Spielerinnen aus USA, Kanada sich messen kann oder auch aus den skandinavischen Ländern. Erwartet, dass die WM so gut wird? Schon. Aber wie ich vorhin schon meinte, ist es, glaube ich, eine ganz gute Mischung gewesen zwischen erfahrenen und jüngeren Spielerinnen. Und man hatte schon gemerkt, dass es schon ein Team ist und dass jedes Puzzleteil quasi gepasst hat und dass Sandra Abstreiter da die alles abgerissen hat im Tor. Das war einfach eine super Mannschaftsleistung von allen Spielerinnen und ich habe mich einfach mega gefreut, dass sie sich fürs Viertelfinale qualifiziert haben. Ich hätte ihnen auch gerne das Halbfinale oder weiter gegönnt, aber ja, im Endeffekt hat es dann an der Effizienz gelegen, dass man die Tore dann nicht gemacht hat im Spiel gegen Tschechien.
Also es war auf jeden Fall gute Werbung fürs Frauen-Eishockey, würdest du sagen, und wenn du die Effizienz ansprichst, dann können sie eventuell vielleicht Nachhilfe bei den Effizienzbären nehmen, Denn die können das ja doch ganz gut.
Oh Gott.
War das nicht eine schlaue Überleitung?
Ist Wahnsinn. Wahnsinn.
Genau. Und zwar kommen wir nämlich jetzt zu den Männern. Und die haben ja am Mittwoch die Viertelfinalserie gegen die Straubing Tigers abgeschlossen. Unser Orakel Hannes hat es ja vorausgesagt. Es wird eine ganz deutliche Serie. Mit 4-1 Siegen haben wir es auch gewonnen. War es denn auch so deutlich, Hannes, wie du es vorausgesagt hattest in unserer Halbfinalvorschau natürlich.
Ja, natürlich war es genau so eindeutig nicht. Die Serie hat sich quasi eigentlich so fortgeführt, wie die Serie gegen Mannheim weitergelaufen ist. Die Eisbären waren auch in weiten Teilen gegen Straubing das Team, was weniger Puckbesitz hatte, weniger Schüsse abgegeben hat, unfassbar effizient vor dem gegnerischen Tor war. Und sich so halt die 3-0-Führung in der Serie schon erspielt hat. Wo, glaube ich, in Straubing wirklich jeder dachte, was ist hier eigentlich los? Warum sind wir hier eigentlich immer die aktivere und in Teilen auch bessere Mannschaft? Und warum profitieren wir einfach nicht davon? Dann haben sie zumindest ja noch das 3-1 gemacht. Und dann aber halt im fünften Spiel in Overtime dann den Eisbären den Sieg überlassen müssen. Aber die Eisbären haben für mich innerhalb der Serie auch so ein bisschen diesen Wandel vollzogen von der passiveren Mannschaft hin zur aktiveren Mannschaft. Ich glaube, Spiel 4 oder bis zu Spiel 4 war es halt so, dass immer die passivere Mannschaft das Spiel gewonnen hat, also quasi die Eisbären, bis die Eisbären in Spiel 4 die aktivere Mannschaft wurden und Straubing gewonnen hat. Das ist über diese Distanz der kompletten Serie gegen Mannheim und Großteil der Serie gegen Straubing schon arg ungewöhnlich für die Eisbären. Die Eisbären sind eigentlich ein Team gewesen, was über lange Zeit, gerade bei 5 gegen 5, immer mehr mit als gegen den Puck gemacht hat und dann so mit einem veränderten Gesicht in die Playoffs zu gehen und trotzdem erfolgreich zu sein, das ist etwas, was mich bisher einerseits überrascht hat, andererseits zeigt es aber auch, dass die Mannschaft Wege findet, auch aus solchen Situationen herauszukommen und Siege einzufahren. Und diese Wandlungsfähigkeit der Mannschaft kann da natürlich auch in einem Finalrun nochmal ein erheblicher Faktor werden.
Ich glaube auch, dass es bestimmt auch so eine gute Einstellungssache ist vom Trainerteam, dass die halt einfach die Eisbären wirklich perfekt auf einen Gegner einstellen können. Die wussten halt, gegen Mannheim müssen wir das machen, gegen Straubing müssen wir das machen. Und genauso werden sie jetzt das Team auch gegen Bremerhaven einstellen. Ich muss auch sagen, ich habe es auch wirklich erwartet, dass es eine spannende, eine schwere Serie wird. Hab's aber im Endeffekt nicht so erwartet, dass es wirklich so ist, wie Hannes gesagt hat, dass immer in den ersten drei Spielen die passivere Mannschaft gewonnen hat. Da hat aber Straubing so ein bisschen, glaube ich, auch das Scheibenglück einfach mal gefehlt, weil die Chancen waren ja da. Sie haben sie halt einfach nur nicht genutzt. Und ich glaube, wenn man die Serie kurz und knapp zusammenfassen will, hat es Tom Pokel, aber auch Serge Aubin am Mittwoch einfach gemacht. Der Schlüssel für den Sieg der Eisbären in dieser Serie, es waren einfach die Special Teams gewesen, weil Straubing war nach der Hauptrunde, so wenn ich das richtig gesehen habe, das beste Powerplay-Team und das zweitbeste PK-Team. Und sie haben es einfach nicht aufs Eis bekommen gegen die Eisbären, weil die Eisbären einfach ein Mittel gefunden haben, zum einen gegen das starke Powerplay. Sie haben sehr aggressiv im Penalty-Killing verteidigt, sodass Straubing eigentlich selten, muss ich sagen, gefährliche Chancen hatte in Überzahl. Und wiederum die Eisbären es geschafft haben, in Überzahl den Riegel, die Box in Straubing wirklich aufzumachen und dann halt auch die entscheidenden Tore zu schießen, was mich halt auch so begeistert hat. Und ich habe mir halt auch aufgeschrieben, es war halt wirklich diese enge Serie, weil es am Ende wirklich waren es eine Tordifferenz von 15-11 Toren. Also wir haben in 5 Spielen haben wir 4-mal nur ein Tor Unterschied gehabt am Ende. Das zeigt, glaube ich, wirklich, dass die Serie auch gut hätte in die andere Richtung kippen können. Ich glaube, da sind sich auch alle einig, auch alle Eisbären-Verantwortlichen, dass Straubing gut und gerne hätte auch das Ding gewinnen können. Die Eisbären aber halt einfach mehr Scheibenglück hatten. Und was ich halt auch noch dazu sagen muss, ich glaube, dass auch dieses zweite Spiel in Straubing, dieses wirklich Marathon-Match, wenn das Straubing gewinnt, setzt das, glaube ich, am Pulverturm nochmal ein bisschen Kräfte frei. Und wir haben eine andere Serie. Durch den Sieg, dass das die Eisbären gemacht haben, war es, glaube ich, schon so, dass sie im Kopf hatten, wir haben jetzt am Pulverturm gewonnen. Da haben wir uns immer schwer getan. Jetzt haben wir es geschafft. Und Dass man dann 3-0 führt, war auch ein bisschen glücklich, muss ich sagen. Und ich bin ehrlich gesagt auch zum vierten Spiel hingefahren bei bestem Playoff-Wetter und dachte mir so, jo, fahren wir hin, holen uns den Sieg, Finaleinzug und wünschen Straubing eine schöne Sommerpause. Aber es war eben nicht der Fall gewesen, obwohl, wie Hannes schon sagte, es das bis dato beste Spiel der Eisbären war. Und dann haben sie auf einmal verloren. Das hat auch Serge Aubin nach dem Spiel gesagt. Aber ansonsten nochmal Chapeau und Hut ab an Straubing für eine echt starke Saison, die sie jetzt auch wirklich mit der Champions-League-Teilnahme gekrönt haben nochmal. Die sind zum Spengler Cup eingeladen und man kann eigentlich nur hoffen, dass Tom Pokel dort Trainer bleibt. Also ich würde es ihm gönnen. Er hat sich nicht locken lassen auf der PK am Mittwoch, hat aber so ein bisschen gesagt, er würde gerne weiterarbeiten. Aber ob das dazu kommt, schauen wir mal.
Ich muss jetzt zu den Special Teams, da kann man nicht zu sagen, ne? Die Eisbären machen 5 Powerplay-Tore und Straubing nur 1, das ist klar. Aber ich muss noch ein Aber einwerfen, denn nur weil Straubing die aktivere Mannschaft war, heißt es nicht, dass Straubing auch die gefährlichere Mannschaft war. Und das ist auch wirklich nicht nur auf die Special Teams zurückzuführen. Wenn wir mal auf die Expected Goals der Serie gucken, also wo quasi die Schussqualität mit einkalkuliert wird, also aus welcher Position geschossen wird und keine Ahnung, wie viele Faktoren da noch mit drin sind, rein auf 5 gegen 5 haben die Eisbären da innerhalb der Serie den höheren Wert gehabt und haben knapp über 10 Expected Goals bei 5 gegen 5 generieren können als quasi Chancenqualität und Straubing liegt bei 9,56. Und wenn man sich dann halt anguckt, von wo eigentlich die Schüsse abgegeben wurden, dann ist es so, dass der Slot, der ja als eigentlich gefährlichste Zone vor dem gegnerischen Tor gilt, da haben die Eisbären ebenfalls ein positives Schussverhältnis von 77 zu 76, ist knapp, aber da kommt dann die Effizienz wieder zu Trage, denn 11 der 15 Tore, die die Eisbären erzielt haben, kamen aus dem Slot, während Straubing 6 von 11 aus dem Slot erzielt hat. Und umgekehrt, Straubing hat 158 Schüsse von der blauen Linie abgegeben und die Eisbären 122. Das heißt, Straubing hat viel geschossen, aber von wo? Aus zum Großteil ungefährlichen Positionen. Und dieses Schussplus von knapp über 30 Schüssen von der blauen Linie resultierte in plus ein Tor für Straubing. Also von daher irritiert natürlich auch dort diese ganze Puckbesitzstatistik, weil von der Chancenqualität her war das nicht immer so das Gelbe vom Ei, was Straubing abgegeben hat. Und Straubing hat natürlich auf die torgefährlichen Verteidiger gesetzt, aber das ging halt voll in die Hose. Marcel Brandt ist punktlos geblieben in der Serie. Das ist, als ich das heute nochmal gesehen hatte, dachte ich auch so, wie kann das denn sein? Weil Marcel Brandt ist in der Serie der Spieler gewesen, der die meisten Torschüsse nicht nur von Eisbären gegen Straubing abgegeben hat, sondern in der kompletten Halbfinalserie der DL. Und das ist schon hart zu sehen.
Ich will auch nochmal kurz das aufgreifen, was du sagtest mit denen, dass sie halt zwar viele Schüsse abgegeben haben, aber halt nicht gefährlich. Das hatte Tom Pokel, fällt mir nämlich gerade ein, auch noch gut erklärt. Der halt nach dem Spiel oder nach dem Serieende auch meinte, Jake Hildebrand hat gut gehalten, aber er hat halt auch gesagt, er hat halt einfach unfassbar viele Torschüsse auch einfach kommen sehen, weil Straubing es halt nicht geschafft hat, in den Slot vors Tor zu kommen und halt ihm die Sicht zu nehmen, was die Eisbären wiederum halt perfekt gemacht haben. Die haben hart vom Tor gearbeitet und dadurch halt Hunter Miske oder Florian Bugel, je nachdem wer am Tor stand, halt schon verstärkt die Sicht genommen. Das war halt auch noch so ein Unterschied. Aber jetzt haben wir, glaube ich, schon genug über die Serie gesprochen. Jule, wie hast du denn die Serie gesehen?
Grundsätzlich, wer es noch nicht auf Twitter bzw. X gelesen hat, ich habe da auf jeden Fall auch mein Kompliment ausgesprochen, was Straubing jetzt so in den letzten Jahren noch abgerissen hat mit Tom Pokel. Er erarbeitet sich immer weiter so ein Stammkader, sage ich mal. Und ja, für die ins Halbfinale zu kommen, ist jetzt auch irgendwie nicht selbstverständlich. Spielen wirklich konstant gutes Eishockey. Und ja, dass die Serie jetzt 4-1, wie ihr schon meintet, ausgegangen ist, so einfach sieht man das halt nicht, wie die Zahlen auch gerade belegen. Es hätte gut und gerne halt ein beide Richtungen, also oder in die Straubing-Richtung gehen können. Da lügen die Zahlen halt einfach nicht. Und jeder, der sagt, es war irgendwie leicht, so leicht war es nicht. Also Straubing hat wirklich den Eisbären alles abverlangt. Sämtliche Joker wurden gezogen, zum Beispiel Marco Novak, der dann da irgendwie reingeschmissen wird. Vielleicht auch, ja, also es mussten wirklich alle 100% geben, egal auf welcher Mannschaftsseite, um halt zu gewinnen. Und das drittlängste Spiel der DEL, ich war mal wieder dabei, saß hier und wusste eigentlich nicht mehr zwischen, soll ich jetzt rausgehen, soll ich jetzt stehen, soll ich einfach nicht mehr hingucken oder was mache ich jetzt hier eigentlich? War wie damals, als Jamie McQueen in Straubing auch dieses Tor geschossen hat. Meine Nachbarn dachten sich wahrscheinlich auch, ja, danke. Warum brüllt die jetzt hier so rum?
War doch gerade 3 Stunden wieder ruhig.
Ja. Naja, wobei, war vielleicht nicht ganz so, aber ja. Ich habe meine Stimme dann ganz schnell wieder in die Versenkung geschickt und war so, ist ja schon ganz schön spät. Wer mir wirklich positiv aufgefallen ist aus Straubing, war Joshua Samanski. Der hatte auch gar nicht mal so viele Shifts oder Eiszeit, aber wenn der auf dem Eis war, da hatten die Eisbären schon ein bisschen Probleme, ihn im Griff zu kriegen. Nicht ganz so wie Freddy Tiffitz auf der anderen Seite. Aber grundsätzlich, wenn Samanski irgendwas gemacht hat, dann wurde es dann schon mal manchmal brenzlig. Genauso wie wenn Fonstedt gekommen ist. Ich erinnere mich nicht so gerne an das Tor, wo er einfach 3 Eisbären stehen gelassen hat. Und dann schließt er das dann auch noch so unfassbar toll ins Tor ab. Und ich war so, nee.
Das Problem ist ja, glaube ich, sogar, Jule, sorry, dass ich da eingrätsche, aber dieser Fonstedt hat ja diesen Move 2-mal gemacht. Er hat ihn einmal in diesem Marathon-Match gemacht, wo er das Spiel in die Verlängerung schickt und hat es dann im 2. Heimspiel in Straubing nochmal gemacht. Also das fand ich halt auch begeisternd.
Ja.
Wie der so einfach da durchkommt.
Ich denke, das ist ein Videomaterial, was sicherlich angeschaut worden ist. Ich kann mich aber auch daran entsinnen, dass Tom Pokel meinte, dass die Eisbären den nötiges Packlack hatten, beziehungsweise sich auch erarbeitet haben. Ja,
ich hasse ja solche Aussagen, ne?
Ja,
dieses Scheibenglück und Packlack. Also am Ende ist es auch echt eine Qualitätsfrage, ob du die Dinger einfach machst oder nicht.
Ja,
und deswegen finde ich halt auch Pokels Aussage, dass man es Hildebrand vor allem auch sehr einfach gemacht hat. Finde ich da an der Stelle auch nicht richtig, weil Jake Hildebrand hat echt eine bockstarke Serie gespielt. Und der hat sich halt wirklich in so einen Playoff-Run reingespielt und der hat Miska und Bugel in so ziemlich allen Statistiken outperformt. Und vor allem in den Statistiken, wo es halt wirklich drauf ankommt. Dann komme ich nämlich wieder zurück zu unserem geliebten Slot. Jake Hildebrand hat bei Schüssen aus dem Slot eine Fangquote von 87,23% gehabt in der Serie. Hunter Miska 82,35% und Florian Bugel 68,75%. Das ist ein Qualitätsunterschied bei den Torhütern. Weil aus dem Slot, da hast du auch nicht viel Platz, um irgendwie dem Torhüter die Sicht zu nehmen, sondern da geht es eher darum, den Torhüter halt in Bewegung zu versetzen und möglichst halt mit einem Querpass vor dem Tor halt Raum quasi dir zu schaffen, um halt den Puck unterzubringen. Und das hat Straubing einfach nicht geschafft. Und das ist für mich echt ein Qualitätsunterschied an der Stelle.
Und da kommt ja auch die typische Floskel wieder zur Geltung, ne? Dass halt Offensive gewinnt Spiele, Defensive gewinnt Meisterschaften und mit einem guten Torwart hast du ja eh schon mal einen guten Grundstein für sowas gelegt.
Auf alle Fälle. Und wir hatten die Torhüter-Thematik ja vor der Serie angesprochen. Dass Straubing die Möglichkeit hat, beide Torhüter zu bringen. Und ich weiß wirklich nicht, sie haben es ja schon in der Serie gegen Schwenning gemacht, ob man sich da echt verpokert hat. Weil du hast keinem deiner Torhüter die Möglichkeit gegeben, dich halt wirklich in diese Serie reinzuarbeiten. Sondern du machst halt zwei Spiele, dann bist du wieder raus. Und dann kommst du halt frisch rein und dann, ich weiß es nicht, ich bin kein Fan von diesen Spielereien auf der Torhüter-Position. Straubing ist das einzige Team, was, glaube ich, so in die Playoffs gegangen ist. Ich glaube, bei Wolfsburg hat Weizmann nochmal einen Start bekommen, weil Strahlmeier nicht so gut drauf war. Hat denen jetzt auch nicht großartig viel geholfen, aber alle anderen Teams sind halt mit einer klaren Nummer 1 in die Playoffs gegangen. Und diese Spielereien, die Torhüter durchzurotieren in den Playoffs, bin ich echt kein Fan von.
Das Problem werden wir jetzt, glaube ich, im Finale nicht haben. Wieder eine perfekte Überleitung, glaube ich. denn da haben wir ja dann auf jeden Fall das Duell der beiden, ja, man kann es doch sagen, Top-Torhüter. Christas Gutlewskis, auch der Torhüter des Jahres, gegen Jake Hildebrand. Wer hat da die Nase vorne bei den Torhütern, Jule?
Oh. Ja, gute Frage. Ich habe jetzt natürlich auf jeden Fall keine Fangquotenzahlen für euch. Die kommen bestimmt gleich.
Ich aber.
Ich auch. Oder Hannes, du bist ja unser Statistikexperte.
Ich wollte
gerade
sagen,
das?
Hannes, hau sie einfach raus.
Nein, es ist tatsächlich das Duell der beiden besten Goalies der bisherigen Playoffs. Es ist einfach so, Hildebrand steht bei einer Gesamt-Save-Percentage von 93,47% und Gutlewskis von 92,41. Aber auch da, Save ist nicht gleich Save. Habe ich auch noch mal ein bisschen tiefer gegraben und habe mir halt die kritischen Situationen rausgesucht. Und das ist beispielsweise in Unterzahl. Da ist Hildebrand besser als Gutlewskis. Bei den Schüssen aus dem Slot ist Hildebrand deutlich besser als Gutlewskis. Also da haben wir auch diese 85 und ein paar zerquetschte Prozent für Hildebrand und 81% für Gutlewskis. Und am Ende auch von der blauen Linie ist er besser. Also in sämtlichen Statistiken ist bisher in den Playoffs Jake Hildebrand der bessere Torwart von den beiden. Und da kommt jetzt halt das eine mit dem anderen zusammen, denn Bremerhaven hat eine ziemlich gute Schussquote bisher gehabt in den Playoffs und das wird echt spannend, wie sich da jemand gegen den anderen durchsetzt. Also bringt Hildebrand wirklich die Bremerhavener Offensive zur Verzweiflung? Oder schafft es Bremerhaven, Hildebrand zu knacken, wie es bisher nur Mannheim in Spiel 1 der Viertelfinalserie geschafft hat?
Das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Also, und vielleicht liegt es auch daran, dass vielleicht Bremerhaven, ohne jetzt Matthias Niederberger und ich glaube Michael Gartek zu nahe zu treten, auch noch nicht auf einen Torhüter getroffen ist in einer absoluten Playoff-Topform, würde ich sagen. Also Niederberger hat ja dann doch nicht so die beste Saison gespielt, hat sich in den Playoffs durchgezogen, glaube ich. Michael Gartek dasselbe und Jake Hildebrand, der spielt halt schon konstant sein Niveau die ganze Saison über hinweg und hat halt auch diese Playoff-Erfahrung mit den Löwen Frankfurt gehabt, wo sie, glaube ich, ohne Niederlage damals durchgezogen haben und in die DEL aufgestiegen sind. Also er hat halt schon die Erfahrung und setzt die auch in der DEL jetzt oben um. Und ich denke, wenn ich die Zahlen jetzt so von Hannes höre, die habe ich so natürlich noch nicht gehabt, würde ich sogar auch sagen, dass für mich Jake Hildebrand auch in dem Fall die Nase knapp vorne hat. Aber es kommt halt natürlich auch auf die Vorderleute an.
Ja, das wird interessant. Bremerhaven hat dann doch nochmal ein anderes System als Straubing. Also wird man sehen, wer die Nase vorn hat. Grundsätzlich ist es natürlich ein Finale, was sehr ausgeglichen ist. Was sehr spannend wird. Jetzt kommen wieder die Floskeln, hoffentlich bis Spiel 7 und dann wird erst entschieden. Ja, wir haben ja auch noch ein paar Ex-Eisbären in Bremerhaven. Die einen oder anderen werden sicherlich Maxi Franzrepp, Nino Kinder und Nicolas B. Jensen kennen. ich habe jetzt nicht so krasse Statistiken wie Hannes, aber ja, ein paar Zahlen habe ich für euch mitgebracht. Jensen hat jetzt in den Playoffs in 9 Spielen mal eben 11 Assists gesammelt. Ich glaube, deswegen hatte man ihn eigentlich mal verpflichtet. Und man merkt halt, dass Jensen das System in Berlin nicht so gepasst hat, beziehungsweise die Reihenpartner sicherlich, das Verteidigerpärchen, nicht optimal für ihn war. Und er in Bremerhaven wieder zur alten Stärke wiedergefunden hat. Maxi Franzrepp hat jetzt leider nicht so viele Zahlen. Er war ja lange verletzt, ist jetzt Backup. Trotzdem auch nochmal eine Leistungssteigerung von ihm. Er hat sehr viel Vertrauen auf jeden Fall in Bremerhaven dazu gewonnen und ist ein sicherer Rückhalt. Aber Gudlevskis wird zu 100% stehen im Finale, es sei denn, es ist irgendwas, hoffen wir natürlich nicht. Und Nino Kinder kriegt tatsächlich nur 7:32 Eiszeit in den Playoffs. Hatte aber das Gefühl, wenn er auf dem Eis war, ist er den anderen Spielern schon so ein bisschen unter die Haut gegangen. War so ein kleiner Kevin Clark, der dann auch ein bisschen unangenehm war und an den Spielern so dran geblieben ist, auch gesorgt für Fehler. Ist eine ganz interessanter Spieler, wie der eingesetzt wird. Obwohl es halt nur diese 7:32 sind, ist er mir dann doch häufiger schon mal in den Blick gekommen. Ja, dann können wir jetzt auch gleich noch mal zum Powerplay und der Unterzahl kommen, oder?
Ja, Hannes, willst du oder ich? Also ich habe mir auch was aufgeschrieben. Ich habe in deinem Datenkeller wieder gewildert.
Ja, mach mal. Ich kann dann noch ergänzen. Ich würde nur gerne noch mal einordnen, was die 11 Assists für Jensen bei Bremerhaven bedeuten. Denn er hat damit in den Playoffs so viele Assists gegeben, wie in seiner kompletten Saison bei den Eisbären. Und der Mann ist inzwischen 35 Jahre alt und er erlebt hier wirklich gerade seinen zweiten Frühling. Dem scheint die Nordseeluft gut zu tun. Um Gottes Willen.
Und er ist damit auch sogar, glaube ich, der Topscorer der Fischtown-Pinguins. Man hätte ja dann Jan Urbas, einen Ziga Heglic oder einen Miha Werlich erwartet. Aber nee, Nikolas Jensen ist da komplett oben auf Platz 1.
Hättest du das erwartet vor der Saison?
Wer? Ich oder Jule?
Du, Kevin.
Ich habe es ehrlich gesagt nicht erwartet, aber wahrscheinlich ist es so, wie du schon sagst, ihm oder auch Jule schon gesagt hat, ihm liegt, glaube ich, das System von Thomas Popisch einfach mehr als das in Berlin. Er bekommt vielleicht auch in Bremerhaven einfach mehr Vertrauen, dass er sich auch vielleicht wohler fühlt als in Berlin und eine andere Rolle einnimmt. Und das merkt man an seinem Spiel auch einfach. Und ich glaube, er wird schon relativ heiß sein, den Eisbären in die Suppe zu spucken.
Ja, wenn Jensen dann spielen kann, musste einmal raus, dann hat er es nochmal probiert und ist nochmal raus und kam nicht mehr wieder. Mal schauen, ob er fit genug ist. Man weiß natürlich jetzt in den Playoffs sowieso nicht, was passiert ist. Da hält man sich ja ziemlich bedeckt. Aber Topscorer in der Fantasy League habe ich auf jeden Fall auf Jan Urbas getippt. Und er ist es nicht geworden. Und ich war so, kann ja wohl nicht sein. Kann nicht sein.
Da musst du nochmal ein ernstes Wort mit Jan Urbas reden. Ja. Ich wollte an dieser Stelle noch ganz kurz einfügen. Erstmal natürlich gute Besserung an Nikolas B. Jensen. Wir hoffen natürlich, dass er nicht schwerer verletzt ist und im Finale gegen die Eisbären spielen kann. Wir haben aber natürlich gesagt, wir wollten auf die Special Teams mal schauen und da habe ich halt geschaut und Bremerhaven hat einfach mal das beste Powerplay in den Playoffs. Die haben eine Quote von 30,5%. Also die Eisbären, die sich ja dann doch gerne mal ein paar Strafen zu viel einhandeln, sollten das tunlichst vermeiden in den Playoffs. Sonst könnte es ein böses Erwachen geben. Wiederum, die Eisbären haben das zweitbeste Powerplay. Also sollte auch Bremerhaven dementsprechend aufpassen. Und ich habe dann auch nochmal aufs Penalty-Killing geguckt. Ich denke mal, Hannes wird da gleich nochmal ein bisschen mehr erzählen. Die Eisbären sind im Penalty-Killing mit 85% das stärkste Team, währenddessen Bremerhaven in Anführungszeichen nur auf Platz 4 steht mit knapp 81,5%. Und ich glaube, das bestätigt auch so meinen Eindruck von diesen ersten jetzt dann doch 10 Spielen, die die Eisbären gemacht haben, dass sie einfach unfassbar stark und aggressiv verteidigen in Unterzahl. Und ich denke auch, dass Bremerhaven damit schon durchaus Probleme haben wird. Aber jetzt du, Hannes.
Ja, also ich muss gestehen, dass mir diese Quotienten eigentlich gehörig auf den Geist gehen, weil die Quotienten beziehen halt überhaupt nicht mit ein, wie oft du Powerplay oder Unterzahl spielst. Also ja, die Eisbären haben mit 85% Penalty-Kill-Quote die beste Unterzahl bisher in den Playoffs, haben aber trotzdem ein Gegentor mehr in Unterzahl kassiert als Bremerhaven, weil die Eisbären einfach 40 Mal Unterzahl gespielt haben und Bremerhaven 27 Mal. Also da kannst du noch halt so eine tolle Penalty-Kill-Quote haben. Wenn du ständig Unterzahl spielst, dann kannst du dir das in die Haare schmieren, weil du halt trotzdem die Gegentore kassierst. Und deswegen bin ich wirklich schon seit längerer Zeit kein Fan mehr von diesen Quoten, sondern ich gucke eigentlich inzwischen eher auf die erzielten oder kassierten Tore in den Special Teams, weil die wirklich in totalen Zahlen mit in Betracht ziehen, wie oft spielst du Powerplay, wie oft spielst du Unterzahl. Und im Powerplay nimmt sich das gar nicht so viel. Bremerhaven hat in den Playoffs 11 Powerplay-Tore erzielt, die Eisbären 9. Beides ein richtig guter Wert, aber in Unterzahl macht es halt echt einen Unterschied. Aber ja, Kevin, da hast du recht, gegen Bremerhaven darf man einfach nicht oft Unterzahl spielen. Ja, die Disziplin ist, glaube ich, so das Dauerbrenner-Thema gefühlt der letzten Jahre bei den Eisbären. Darüber wurden auch schon einige Blog-Einträge verfasst. Das wird sich anscheinend irgendwie auch nicht ändern. Ich kann gar nicht sagen, was jetzt der Grund dafür ist, dass die Eisbären in der Defensive so agieren, dass sie ständig Strafen ziehen. Weil es ist jetzt nicht so, dass die Eisbären läuferisch oftmals schlechter sind als die Gegner, sodass man sich halt irgendwie mit Stockfouls à la Haken und Beinstellen irgendwie behelfen muss. Viele Strafen, die halt in Richtung Härte gehen, gehen oftmals beide Spieler raus. Scheint so eine individuelle Sache zu sein. Kann ich aber jetzt wirklich gar nicht begründen, warum die Eisbären so oft Unterzahl spielen.
Qualität.
Genau, bevor wir jetzt bevor wir jetzt mal kurz dann noch dazu sprechen kommen, was wir denken, worauf es ankommen wird in der Finalserie gegen Bremerhaven, haben wir für euch nochmal einen Mitschnitt von Tobi Eder, wie er denn die Füchter und Pinguins Bremerhaven einschätzt.
Ja, wenn man Bremerhaven jetzt das ganze Jahr über betrachtet, machen die unfassbar wenig Fehler. Die ziehen einfach seit Tag 1 ihr Spiel extrem konsequent durch, sind dann auch zu Recht ganz oben gestanden, sind jetzt auch zu Recht im Finale. Wie gesagt, wir müssen definitiv eine Schippe oder auch zwei noch drauflegen. Wir wissen aber, dass wir das drauf haben und dass wir das können. Von dem her, glaube ich, wird das ein großartiges Finale. Wir können uns nicht immer darauf verlassen, dass der Jake uns den Arsch rettet. Wir könnten es auch davor schon mal gar nicht so weit kommen lassen. Und dann kommen wir auch vorne zu unseren Chancen und dann müssen wir die halt auch reinmachen.
Genau, ihr habt jetzt also Tobi Eder gehört, aufgenommen nach dem Spiel gegen die Straubing Tigers am Mittwoch. Was ich da raushöre, Jule und Hannes, ist zum einen natürlich, die Eisbären haben einen absolut großen Respekt vor Bremerhaven. Ich denke, das sollte man auch haben. Und zum anderen höre ich heraus, dass die Eisbären in den Playoffs noch nicht ihre 100% Leistung abgerufen haben, weil Tobi Eder ja meinte, wir müssen noch ein, zwei Schippen oben drauf packen. Was sagt ihr zu den Aussagen von Tobi Eder?
Sehe ich tatsächlich ähnlich. Ich hatte in den gesamten Playoffs jetzt nie das Gefühl, dass die Eisbären ihr Spiel durchziehen zu 100%. Also immer wieder klar individuelle Fehler, sicherlich auch an den gegnerischen Mannschaften, dass da welche passieren. Aber ich weiß nicht, wann es in der Hauptsaison war. Da hatten sie eine Zeit, da dachte ich, da kommt niemand an sie ran und da sind sie immer noch nicht. Also es gibt gewisse Spieler, die noch nicht irgendwie angekommen sind in den Playoffs. Es sind auch nur Menschen und ja, man kann auch mal nicht so gute Playoffs spielen, darum geht's gar nicht, aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie bei 100% sind, sondern 90%. Ich denke, dass da noch einiges an Leistungssteigerung erfolgen kann in gewissen Teilen der Mannschaft. Funktioniert dann aber auch nur, wenn natürlich hoffentlich alle gesund bleiben. Ja, auf Respekt auf jeden Fall. Also das, was Bremerhaven, wie Tobi Eder schon meinte, alles abgerissen hat, die Saison sind sie die Konstanteren, aber die Eisbären waren auch konstant. Es wird eine sehr, sehr enge Serie. Es wird, ich fange schon wieder an mit Floskeln, aber um jeden Zentimeter gekämpft. Ihr kennt mich ja auch mittlerweile nicht anders. Wenn ich nicht alle Floskeln hier raushaue, dann bin ich das nicht.
Kannst du dir noch genug Essen leisten oder musst du jetzt immer das ganze Geld ins Phrasenschwein stecken?
Ja, heute gab es Studentenessen. Nudeln mit Pesto.
Immerhin, dafür reicht's noch.
Ja. Das ist die gesündere Variante von Nudeln mit Ketchup. Also
definitiv, ja.
Dann lieber ohne Ketchup, dann esse ich die, glaube ich, trocken. Aber wir haben ja auch noch, ganz kurz bevor Hannes sein Statement abgeht, unseren neuen Tough oder Bad Guy, der ja lustigerweise ein Spiel gesperrt worden ist von der Liga für Fighting again.
Genau, das zweite Mal gefightet und dadurch hat er halt automatisch die Sperre bekommen. Er hat ja gegen Mannheim schon 5 Minuten bekommen, gegen Leon Gawanke und jetzt halt dieses zweite Mal und das ist halt dann automatisch ein Spielsperre.
Ich verstehe es nicht.
Ruf mal bitte bei Gernot Trippke an.
Aber was glaubt ihr denn, wer rotiert denn jetzt rein ins Line-Up eigentlich? Weil im Grunde haben die Eisbären auf der Tribüne gerade nur 2 Optionen. Was heißt auf der Tribüne? Weil Marco Novak hat ja bisher gespielt. Da hängt es sicherlich davon ab, ob Kai Wissmann zu Spiel 1 wieder fit wird. Oder Erik Mick. Es sind beides Verteidiger. Erik Mick hat bewiesen, dass er auch als Stürmer fungieren kann. Wenn ihr jetzt Serge Aubin wärt und Kai Wissmann fit wird zum ersten Spiel, wen würdet ihr reinrotieren von den beiden eigentlich gelernten Verteidigern und würdet ihr sie in der Sturmreihe einsetzen? Kevin, du erstmal.
Frage ist ja zum einen erstmal, was ist mit Erik Mick? Weil jetzt, wo Kai Wissmann ja ausgefallen ist, hat ja Marco Novak gespielt. Ich hätte eher mit Erik Mick gerechnet, aber das scheint ja dann wirklich irgendetwas zu sein, was ihn daran hindert.
Das heißt also, naja, er ist in erster Linie kein Rechtsschütze. Und also Marco Novak war ja quasi der 1:1-Ersatz für Kai Wissmann als Rechtsschütze, der halt auch Wissmanns Position im Powerplay und in Unterzahl übernommen hat. Und das sind Aufgaben, die Erik Mick nicht übernommen hätte. Jedenfalls nicht in Überzahl. Unterzahl vielleicht schon.
Gut, also wenn es wirklich nur daran liegt, dann würde ich schon sagen, dass dann wahrscheinlich Erik Mick halt wieder diesen Allround-Part übernimmt und halt für Bergmann in die Offensive geht. Sollte er jetzt doch irgendwas haben, glaube ich, würde er wahrscheinlich wieder Michael Bartulli als 13. Stürmer aufstellen, der dann einfach mal nur in den Powerbreak seiner S-Zeit bekommt und mehr auch nicht. die fahren ja dann ihre Kreisel, um mal nicht kalt zu werden. Ja, ich würde sagen halt entweder, wenn Mick spielen kann, dann wird Mick spielen und wenn er nicht spielen kann, dann Bartulli. Jule?
Der auch nicht spielen kann. Ja, ich hatte, da fällt mir ein, Heim ist mir im letzten Heimspiel sehr gut.
Oh Gott. Auch, den hat noch nie einer gebracht, bestimmt.
Nee, noch nie. Ich war die Erste. Ist mir positiv aufgefallen, wer mir dann aber wieder nicht so aufgefallen ist, war Erik Hördler. Jetzt habe ich natürlich die Zahlen dazu nicht. Ob Erik dann der 13. Stürmer war, müsste man jetzt nochmal nachschauen. Aber würde ich tatsächlich ähnlich entscheiden tatsächlich. Weil Dejeuner.
Erik Hördler war im Line-Up, hat aber keine einzige Sekunde Eiszeit gesehen.
Also nur im Powerbreak.
Ja.
Powerbreak. Oh Gott. Jetzt habe ich selber den Faden verloren. Hilfe.
Du warst bei Jaden DeShano, der aber eigentlich gar keine Rolle spielen kann, weil dafür ja ein anderer Import raus müsste.
Richtig.
Und da würdest du keinen rausnehmen. Also.
Nee, genau. Ja. Deswegen fällt der halt auch kategorisch raus. Ja, und dann der Kader ist halt tief, aber ich hoffe einfach, dass Wissmann gesund wird und falls Mick auch irgendwas hat, dass er auch schnell gesund wird und dann schaffen wir das schon irgendwie. Aber jetzt haben wir ja unseren Bad Tough Guy nicht mehr. Also wer macht das denn jetzt für uns?
Da habe ich übrigens auch noch ein schönes Wortspiel, der hat den Adrian ganz schön klein gemacht.
Auweia.
Heute ist die Karlauer Folge.
Oh ja.
Oh Gott.
Nein.
Stand auch im Spielbericht.
Wenn ihr uns bis hierhin gehört habt, tut uns leid. Wir werden uns bessern.
Es ist Freitagabend, kurz vor Wochenende.
Ich würde tatsächlich Marco Novak in den Sturm stellen. Hat er unter der Saison auch schon gemacht. War auch gar nicht verkehrt. Und Marco Novak hat gerade so einen kleinen Lauf. Der hat ja jetzt seine ersten beiden Spiele erst in den Playoffs gemacht. Hat davor am letzten Hauptrundenspieltag gegen Bremerhaven sein letztes Spiel gemacht. Das ist am 8. März gewesen. Das heißt, der hat einen kompletten Monat kein Pflichtspiel bestritten und hat dafür 3 Punkte in 2 Spielen beigesteuert. Okay, jetzt bei Tobi Eders Tor, er hat ihm vor allem gegen den Schläger geschossen aus 2 Meter Entfernung. Aber drin ist drin.
Ja, und da streuen wir doch gleich mal noch ein Interview ein, denn Marco Novak haben wir natürlich auch am Mittwoch nochmal nach seiner aktuellen Situation gefragt, wie er damit auch umgeht, weil es ja doch nicht so einfach ist, wenn du in den Playoffs nur sozusagen oben zuguckst und dann halt auf einmal praktisch ins kalte Wasser geworfen wirst.
Ja, na klar, die ganze Saison war jetzt nicht so einfach für mich und ich habe immer daran geglaubt, dass mein Zeitpunkt kommt. Und der ersten paar Minuten in Straubing waren die Beine ein bisschen schwer, aber dann ist man reingekommen und viel Vertrauen bekommen, wieder Überzahl, Unterzahl zu spielen. Und ist einfach Weltklasse. Und dann mit den Jungs auf dem Eis zu stehen und den Einzug ins Finale zu haben, das ist schon sehr emotional. Ich bin ein absoluter Teamspieler. Wenn ich jetzt auch nicht gespielt hätte, wäre ich froh. Ich bin hier zum Ziel gekommen, dass ich deutscher Meister werde. Und ob ich jetzt auf dem Eis was helfe der Mannschaft oder nicht auf dem Eis, ich versuche einmal mein Bestes zu geben. Und bin einfach stolz, dass es so ist, wie es ist.
Ich glaube, das verdient auf jeden Fall auch allergrößten Respekt, wie er halt mit dieser Situation umgeht, dass er halt wirklich in dieser Saison halt nicht mehr diese Rolle gespielt hat, die er sich vielleicht erhofft hat. Und das hat man in dem Interview auch gemerkt, dass er halt trotzdem einfach halt bereit war, sich gefreut hat, jetzt einfach mal zu spielen. Und er hat ja auch in 2 Spielen mal eben 3 Vorlagen gegeben und damit mal schon so manchen Importspieler in Sachen Punkten einfach mal überholt in der Halbfinalserie. Und er wirkte auch sehr gefasst und sehr emotional auch, weil er dann natürlich gesprochen hatte, er hat halt die ersten Schritte von Tobi Eder damals in Düsseldorf mitgemacht und meinte so, jetzt stehen die beiden einfach mal zusammen in Berlin im Finale und können sich den Traum von der Meisterschaft erfüllen. Also da war er schon den Tränen sehr nah und ich muss einfach sagen, er passt super ins Team rein, er ist ein super Teamplayer. Wie er ja selber auch sagt, wenn er nicht spielt, dann gibt er halt von außen alles und pusht halt seine Kollegen. Und ich glaube, so ein Spieler, da freust du dich als Trainer, den einfach im Team zu haben. Und ich hoffe, natürlich hofft man natürlich, dass Kai Wissmann auch gesund wird, je nachdem, was er hat, dass er nochmal eine Chance bekommen wird in diesem Finale.
Ich glaube, es ist unfassbar wichtig, im Kader Leute wie Marco Novak zu haben, die selbst, wenn sie längere Zeit lang auf der Tribüne Platz nehmen müssen oder obwohl sie vielleicht höhere Ambitionen haben, als 7. Verteidiger eingesetzt werden im Laufe der Saison, einfach nicht solche Stinkstiefel sind. Also wie fatal wäre es für eine Mannschaft, wenn du halt jemanden auf die Tribüne setzt, der danach irgendwie öffentlich rumpoltert, wie unfair und doof alles ist, im Zweifel irgendwas an die Medien durchsteckt, Richtung Unzufriedenheit, schon mal den Agenten losschickt, um einen neuen Verein zu suchen, einfach Unruhe reinbringt. Und Marco Novak ist da halt das komplette Gegenteil. Und einen Spieler und einen Menschen zu haben wie Marco Novak im Team, ist in einer solchen Position, die Novak gerade im Kader einnimmt, unfassbar wichtig.
Definitiv. Ich konnte mit Novi ja auch ein bisschen in selbst quatschen über seine Situation und ist einfach ein sehr sympathischer Mensch und einfach ein toller Spieler, der sich auch immer Zeit nimmt, als ich in Nürnberg war, auch Zeit genommen hat, mit den Fans zu quatschen. Also das ist wirklich Vorzeigeprofi in dem Fall, aber also ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, ob ich so gut mit der Situation umgehen könnte. Klar, that's business. Die Jungs müssen da irgendwie mit umgehen können oder lernen, damit umzugehen. Aber grundsätzlich ziehe ich da echt meinen Hut vor, weil da oben dann zu sitzen, sich auch irgendwie immer fit zu halten und dann wird dir wieder und wieder gesagt, ja, heute bist du nicht im Line-up, ist alles andere als leicht. Und er hat sich nahtlos angepasst an die Situation, hat seine Aufgabe direkt angenommen und hat Kai Wissmann so gut es geht vertreten und hat der Mannschaft auch einfach geholfen, gegen Straubing dann schlussendlich auch Tore zu erzielen und zu gewinnen. Und das ist alles, was zählt und das macht ihn halt, wie er schon gesagt hat, zu einem wichtigen Bestandteil auch und wichtigen Teamplayer.
Ja, ich würde auch sagen, zum einen ist, glaube ich, diese Tiefe im Kader, die du halt einfach hast, unfassbar wichtig. Aber ich glaube, dass gerade auch das, was Serge Aubin und sein Trainerteam macht, das halt alles so zu managen, dass er wirklich versucht, jedem Spieler eine Chance zu geben oder halt ihn auch im Training halt immer sagt, ihr bekommt eure Chance, wenn ihr gut spielt. Also du musst die halt auch bei Laune halten. Und ich glaube, das ist halt nicht einfach, so ein großes Team dann halt auch zu managen und den halt, wie Jule schon sagt, immer wieder zu sagen, hat heute halt leider nicht gereicht, deine Leistung, um zu spielen. Und das ist, glaube ich, viel wert, dass du dann einfach keinen Stinkstiefel im Team hast, sondern dass er sich halt wirklich nahtlos in dieses Team einfügt und dann halt andere Aufgaben einfach mal übernimmt auf der Bank. Aber wir haben ja, bevor wir dieses Interview eingespielt haben, ja gesagt, was seht ihr denn, worauf kommt es denn an im Finale gegen Bremerhaven? Wie schaffen die Eisbären es, diese Finalserie zu gewinnen und dann endlich in der nächsten Saison mit 10 Sternen auf dem Trikot zu spielen? Wer möchte anfangen?
Ich kann gern einmal den Start machen, denn bei all der Stärke, die Bremerhaven in der kompletten Saison bisher gezeigt hat, und ich hatte nochmal nachgeschaut, Bremerhaven hat in keiner 7-Spiele-Spanne während der Hauptrunde mal 4 Niederlagen kassiert. Also wenn man sich jetzt mal hineinversetzt, dass Trainerteams ja gern mal in 7-Spiele-Abschnitten eine Saison planen, wie halt eine Playoff-Serie gebaut, dann hat Bremerhaven quasi während der Hauptrunde jede Playoff-Serie gewonnen. Das ist unfassbar stark und unterstreicht halt die Konstanz, die Bremerhaven gezeigt hat. Die einzige größere Serie, die sie hatten, war zu Saisonbeginn. Sie hatten wirklich, ich glaube, in den ersten 5 Spielen 2-3 Niederlagen. Das war die schwächste Phase, die Bremerhaven in der Serie hatte. Auf der anderen Seite, die Eisbären hatten eine Phase in der Saison, wo sie in der 7-Spiele-Spanne mal 4 Spiele verloren haben. Also auch sehr konstant. Was für mich aber der Hoffnungsschimmer in der Serie ist, ist tatsächlich erneut die Tiefe im Kader, die die Eisbären haben. Denn gerade wieder in den Bottom Six sehe ich die Eisbären eigentlich individuell stärker besetzt als Bremerhaven. Und das hat sich auch beispielsweise in der Serie gegen Straubing gezeigt, denn von den Spielern, die, ich sag mal, auf dem Spielberichtsbogen standen bei den Eisbären, gab es nur 3 Spieler, die nicht gepunktet haben. 2 davon sind jetzt offensichtlich, das sind Bartuli und Heim, aber jetzt frage ich euch, wer ist denn der 3.? Und ich glaube, ihr kommt nicht drauf.
Ich würde sagen, Yannick Villieu.
Die Antwort loggen wir ein. Jule, was ist dein Tipp?
Ist jetzt nicht so eine Fanfrage wie Jake Hildebrand, oder?
Nein, nein. Okay. Ich spreche schon von den eingesetzten Feldspielern.
Ich gehe mit Cormier.
Herzlichen Glückwunsch, ihr liegt beide falsch. Der 3. im Bunde ist Morgan Ellis.
Morgan
Ellis. Das hätte ich jetzt nicht erwartet.
Ja, aber das ist halt wirklich so. Also sonst haben alle Spieler gepunktet. Und gerade auch in der Scoring-Spitze hattest du gegen Straubing Nöbels mit 6 Punkten, Byron mit 5 und dahinter 6 Spieler, die 3-mal gepunktet haben in der Serie. Mit Ronning, Wissmann, Tiffels, Bergmann, Föderl und Novak. Und Wissmann und Novak haben nicht mal alle Spiele bestritten. Und die Bottom 6, wenn du dort halt einfach eine 4. Reihe hast, die irgendwie besetzt ist mit Villieu, Cormier, Bergmann, Widerer in irgendeiner dieser Konstellationen und du hast halt auf der anderen Seite Nino Kinder, ich weiß nicht mal, wie die 4-3-Spieler von Bremerhaven heißt, tut mir leid, dann glaube ich einfach, dass die Hauptaufgabe der Eisbären halt wirklich ist, die Top-Reihen von Bremerhaven in Schach zu halten und zu versuchen, über die Bottom Six Mismatches auf dem Eis zu schaffen und ja, so halt die Tiefe im Kader positiv für sich zu nutzen. Das ist wirklich so der Punkt, den ich sehe, wo die Eisbären definitiv stärker aufgestellt sind. Die Frage ist aber aktuell, sind die Top Six der Eisbären stark genug aufgestellt, um die Top Six von Bremerhaven in Schach zu halten?
Das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Ich will ganz kurz nochmal, weil du meintest, du weißt gar nicht, wer in der 4. Reihe stand. Also im entscheidenden Spiel gegen München am Mittwoch waren es halt der angesprochene Nino Kinder, Christian Weise, den wir, glaube ich, in der ersten Folge vor dem Hauptrundenfinale schon mal besprochen hatten, und Justin Büsing. Also ich glaube, das sagt auch viel aus.
Aber ich glaube, Christian Weise, wenn du da auf die Eiszeiten gucken würdest, würdest du sehen, der ist kein klassischer 4-3-Spieler.
Definitiv
weil er
nicht.
Auch Powerplay spielt und neben Obers die meisten Powerplay-Tore in den Playoffs für Bremerhaven geschossen hat.
Genau, aber ich würde halt auch wirklich mit dem mitgehen, was du gesagt hast. Die Tiefe im Kader ist einfach, glaube ich, das, worauf es ankommt, weil ich habe mir jetzt auch diese Halbfinalserie, ich bin immer noch im Viertelfinale, weiß auch nicht warum, angeschaut und habe einfach mal gesehen, von diesen 15 Toren haben Marcel Nöbels, Blaine Byron und Ty Ronning 7 Tore geschossen. Das heißt knapp die Hälfte und die anderen 8 Tore gingen auf das Konto von 8 anderen Spielern. Was halt das unterstreicht, was du sagst, Hannes. Wir haben 4 Reihen, von denen Gefahr ausgeht, weil man halt wirklich einen Cormier, einen Veilleux in diese vierte Reihe stellen kann, was halt einfach mal ein Faustpfand ist. Du kannst einfach gefühlt jede Reihe aufs Eis schicken und von jeder Reihe geht einfach mal Torgefahr aus. Und das ist, glaube ich, ein relativ wichtiger Faktor, weil es in dieser Finalserie, da haben wir wieder eine Floskel, auf Kleinigkeiten ankommen wird. Also wer weniger Fehler macht, wird am Ende, denke ich mal, diese Spiele auch gewinnen. Die Special Teams.
Ich halte dagegen, wer mehr Tore schießt, wird gewinnen.
Zumindest okay, wir schauen, wer ist am auch Ende.
Eine ganz heikle These, oder?
Immer eins definitiv mehr schießen als der Gegner.
Dann bist du Meister, wenn du 9-8 gewinnst.
Es ist so einfach.
Ja, also die Kleinigkeiten müssen natürlich richtig gemacht werden. Wir haben es angesprochen, die Strafen, also von der Strafbank musst du einfach wegbleiben. Und halt, wie Hannes auch sagt, die Tiefe im Kader spricht, denke ich, schon für die Eisbären. Und ich würde mal wieder was sagen und ich würde sagen, es geht nach 6 Spielen mit 4-2 für die Eisbären aus. Damit wir auch ja schön zu Hause an einem Sonntag Nachmittag was zu feiern haben.
Also da müsste ich mir den Montag dann aber frei nehmen.
Oder halt einfach durchmachen.
Ja, auch kein Problem. ja, grundsätzlich kann ich jetzt auch nicht mehr so viel dazu beitragen, weil ihr eigentlich schon alles gesagt habt, was wichtig ist zu beachten gegen Bremerhaven. Und ja, ich hoffe einfach, dass die 100% erreicht werden und dass jetzt sowieso alle für alles geben und dass es einfach ein tolles Finale wird. Und es wäre natürlich sehr schön, an einem Sonntag zu Hause zu gewinnen, weil dann kann ich erst richtig heulen und dann mich einfach nur freuen. Damals gegen München war es, da bin ich krank geworden, genau als wir in München gewonnen haben. Es war sehr ärgerlich.
Willkommen im Club.
Von daher wär's doch mal ganz schön.
Apropos schöne Sonntage, ich würde hier gern nochmal einen Aufruf starten. Ich weiß, es ist wahrscheinlich komplett hoffnungslos, aber falls dort draußen irgendjemand ist, der zufällig 3 Karten zu viel für Spiel 3 der Finalserie hat, meldet euch doch gern. Ich hab's wie wahrscheinlich 6000 andere Berliner versucht, für dieses Auswärtsspiel an einem schönen Sonntagnachmittag Ticket zu bekommen und ich bin wie so viele halt leer ausgegangen. Ist halt so ein bisschen das Leid, dass man einen Finalgegner mit einer relativ kleinen Halle und einer kleinen Kapazität für Gästefans hat. Gleichzeitig wahrscheinlich viele Busse aus Berlin aufbrechen werden und dort die Kontingente dann relativ schnell vergriffen waren. Aber falls dort draußen irgendjemand ist und sagt, das klingt sehr traurig, Hannes, ich habe Mitleid. Hier, nimm du die Tickets. Ich würde sie mit Kusshand nehmen.
Vielleicht hat ja auch Tom Kanzler noch einen Platz in der Videokabine frei für euch.
Da fahre ich lieber nicht.
Ja, das war sozusagen unsere Vorschau auf die Finalserie, die ja erst am Mittwoch beginnt. Völlig ungewohnt, finde ich, in den Playoffs so eine lange Pause zu haben. Aber beide haben es.
Aber möchte Jule noch orakeln, wer dann eigentlich so wieder das Serien-MVP wird? Ich meine,
natürlich.
Kai Wissmann hätte natürlich eigentlich noch seine 2 zusätzlichen Tore in den 2 Spielen geschossen, in denen er ausgefallen ist. Von daher rechnen wir dir das mal an und du hast eine 100%-Quote.
Herzlichen Glückwunsch.
Wer wird's denn in der Finalserie?
Oh Gott. Kann eigentlich auch nur Jake Hildebrand sein.
Der schießt in Spiel 6 in einer Quadruple-Overtime das entscheidende Tor.
Nein.
Ich dachte, ihr sagt jetzt Marco Novak oder so.
Ja, auch guter Pick. Tor schießen. Wen haben wir denn da? Ich revidiere nochmal Blaine Byron. Der macht das Siegtor.
Was sagst du, Hannes?
Ich habe ein Trikot von Blaine Byron im Schrank hängen, von daher werde ich einen Teufel tun, da jetzt dagegen zu argumentieren.
Sonst gibt es bestimmt noch Ärger.
Wahrscheinlich. Ich würde mit Speedy Gonzales Freddy Tiffels gehen, weil wenn der einmal Tempo aufnimmt, dann kommt keiner mehr hinterher und er wird das entscheidende Tor schießen.
Auch das kann natürlich gut möglich sein bei Freddy Tiffels. Für ihn habe ich mich sehr gefreut, dass er sich belohnt hat, nachdem es in der Saison oft das Gestänge war oder naja, aber jetzt hat er sich belohnt für seine harte Arbeit.
Und er wurde teamintern als Spieler der Serie gekürt.
Das hat was zu heißen. Hat er die schöne Pudelmütze wieder aufgehabt.
Ja.
So, jetzt seid ihr, glaube ich, erstmal relativ gut vorbereitet in Sachen Finale, aber wir sind immer noch nicht am Ende der Folge angekommen, denn wir machen mal so einen kleinen Rückblick, wer denn mal in Berlin gespielt hat. Das war Micky Dupont, ich weiß nicht, wer ihn noch alles kennt. Der hat, oh Wunder, er hat einen Sohn und über den erzählt uns jetzt Jule mal was.
Der liebe Wally auf Twitter oder Christian Baumeister hat ein bisschen Werbung für ihn gemacht und zwar geht er gerade ein bisschen durch die Decke. Das ist der erste, zweite Spieler nach Connor Bedard. Ich weiß nicht, ob ihr die NHL verfolgt, aber Connor Bedard ist ja zu den Chicago Blackhawks getradet worden, First-Round-Pick. Ist er erst der zweite Spieler, der eine Ausnahmegenehmigung bekommt, um in der Western Hockey League spielen zu dürfen. Er ist jetzt momentan noch 14. Mit 15 darf er dann in die Western Hockey League und er wird im Mai 15 und er ist einfach mal ein Verteidiger und hat in 30 Spielen 19 Tore und 43 Assists verbuchen können in einer Saison, was gute 62 Punkte sind. Und ja, auf den darf sich die Eishockeywelt noch freuen, denn wie gesagt, er darf jetzt mit etwas älteren Spielern spielen und man wird sehen, wie gut er sich durchsetzen kann oder nicht.
Und die Verteidigergene liegen ja sogar praktisch in der Familie, ne? Micky Dupont auch ein sehr guter Verteidiger. Meinst du, wir könnten ihn vielleicht, aber wenn er zu gut ist, auch mal in Berlin sehen? Ich wahrscheinlich eher nicht, oder? Wenn er so gut schon ist, dann wird er wahrscheinlich nicht in Berlin spielen.
Er ist ein Eisbär-Junior-Spieler. Also er hat für die Eisbären-Juniors damals zur Zeit, als Micky Dupont halt hier war, auch für die Juniors gespielt. Aber wenn der erst der zweite Spieler ist, nach Connor Bedard, der jetzt einfach mal schon mit 18-Jährigen teilweise zusammenspielen darf, wird es wahrscheinlich nicht passieren. Es sei denn, er ist irgendwann so alt wie Christian Ehrhoff und hat nochmal Bock, ein bisschen in der deutschen Liga zu spielen, dann vielleicht.
Das kannst du aber nur machen, wenn du wie Ehrhoff dann einen gefühlten 47 Jahre Rentenvertrag durch einen NHL-Buyout bekommst.
Ist für mich immer noch unbegreiflich. Der kriegt bis 2028, glaube ich, noch Geld von denen, oder?
Genau, $850,000 im Jahr.
Und er muss nicht mehr dafür spielen.
Oder in Krefeld, was ich weiß nicht, was schlimmer ist, gar nicht spielen oder in Krefeld spielen. Ich glaube, nach der Saison ist es in Krefeld spielen. Aber gut. Nee, aber zu Lenton Dupont gibt es auf den Social-Media-Kanälen der WHL noch eine Kurzdoku. Da hatte ich reingeschaut, da kommt Micky selber auch zu Wort. Lentons Mutter kommt zu Wort. Da kann man sich so ein bisschen anschauen, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist. Sieht auch ein paar Skills von ihm. Das ist schon echt beeindruckend und er hat noch ein paar Jahre bis zum Draft, aber es lohnt sich auf jeden Fall, da ein Auge drauf zu werfen, denn wenn er die Entwicklung so weiternimmt, wie er sie bisher hat, dann wird das eine Karriere.
Und der Papa wird ganz stolz sein.
Ist er jetzt doch wahrscheinlich schon.
Ja, denke ich auch.
Das ist doch auf jeden Fall ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Oder habt ihr noch was auf euren Zetteln stehen?
Ich habe noch was.
Oh, Jule.
Und zwar wollte ich nur Bescheid sagen, beziehungsweise eine Entschuldigung aussprechen, dass die Player-Cards momentan so unregelmäßig kommen. Die Playoffs sind einfach schuld. Und wir versuchen in nächster Zeit es wieder regelmäßiger zu gestalten. Und ja, da wollte ich einfach nur mal, es tut mir oder uns leid, bald wird dann das Frauenteam komplett sein und die Playercards der Männer, auch die Wunsch-Playercards, ich habe sie nicht vergessen, sind noch im Ordner. Ihr bekommt alles Zeit nach Zeit. Playoffs sind halt alle 2 Tage oder alle 3 und da ist man dann manchmal ein bisschen zu sehr fertig.
Das ist auch für uns anstrengend als Fans.
Aber wie heißt es so schön? Kommt Zeit, kommt Rat, kommt Playercard.
Da hat auch Hannes sein Kalor hervorragend. Zum Ende der Serie packt er auch noch einen aus. Ich glaub's ja.
Oh Gott. Ja, wir haben dich angesteckt.
Es war mir eine Ehre.
Super.
Ja, ja. In diesem Sinne würde ich sagen, haben wir's. Wir danken euch wie immer für euer Zuhören. Wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, dann habt ihr eine schöne Karlauer-Folge gehört. Wir danken euch auch für euer bisher durchweg positives Feedback. Und ansonsten, wollt ihr noch die letzten Worte sagen?
Wir hören uns nach der Finalserie zur hoffentlich Meister-Episode.
Ja, dann tschüss.
Tschüss. Tschüss.